legen wir los. Das Video läuft schon.
Hallo.
Ich dachte schon gerade, das wird heute ein extrem kleiner Kreis sein, aber ein paar waren ja doch noch. Hallo hier im Hörsaal, hallo zu Hause, wenn Sie das Video schauen. Wurde gerade schon drauf angesprochen. Klar nähern wir uns jetzt dem Ende der Vorlesung, aber alles, was wir aktuell besprechen, ist immer noch relevant für die Abschlussprüfung. Es betrifft Kapitel 11, es betrifft auch Kapitel 12, das sich, wo vielleicht ja einige schon mal so reingeschnuppert haben, das steht schon im Stud-IP. Und dann kommt am Ende noch ein winziges Kapitel, das wir wirklich nur zum Spaß machen und das nicht prüfungsrelevant ist. Und da sage ich dann auch nochmal mehr dazu im Podcast Wie war die Woche. Ich möchte gerne anknüpfen an das, was wir am Ende der letzten Vorlesung besprochen haben. Da haben wir Isometrien kennengelernt und speziell Spiegelungen. Und in diesem letzten Beispiel in Kapitel 11 möchte ich gerne so ein bisschen malen und so ein bisschen rumrechnen und irgendwie bei uns ein Gefühl dafür erzeugen, warum diese Dinger Spiegelungen heißen und wie das in einigen konkreten Beispielen aussieht. Also wie da das, was wir da rechnen, mit unserer Anschauung zusammenpasst. Wir können ja mal anfangen, indem wir bisher ohne konkreten Kontext uns anschauen, was bei dieser Abbildungsvorschrift, die da steht, mit ein paar besonderen Vektoren passiert. Und mit besonders meine ich sowas wie, naja, es gibt da so einen ausgezeichneten Vektor V0. Was passiert eigentlich mit dem, wenn er abgebildet wird? Was passiert mit Vektoren, die auf V0 senkrecht stehen? Sowas könnte man sich erstmal kurz angucken. Also machen wir das. Und das alles steht nicht im Skript. Wir machen das jetzt an der Tafel und gucken einfach, wie viele Details wir da brauchen, Sie da brauchen.
Minus 1 mal f von
Das ist aber egal, weil das 0 ist. B ist ja auf dem Senkrechtraum vom Erzeugungsfaktor von 0. Und das heißt, dass dieser Wert auf jeden Fall 0 ist. Deswegen ist auch völlig egal, was da sonst noch steht. Übrig bleibt nur B. Wir halten also fest, und das ist total allgemein, da haben wir jetzt kein konkretes Beispiel hergenommen, wenn wir so eine Abbildung SV0 für einen Vektor V0 definieren, dann ist es immer so, dass der Vektor V0 selbst auf minus sich selbst abgebildet wird, von dieser Abbildung, und alles, was senkrecht auf V0 steht, wird auf sich selbst abgebildet. So, und jetzt entsteht ja vielleicht vor unserem inneren Auge schon ein Bild. Vielleicht. Machen wir es ein bisschen konkreter und dann malen wir mal so ein bisschen rum und gucken, wie das, was ich an der Tafel fabriziere, zu den Bildern in Ihren Köpfen passt. Und zwar würde ich jetzt mal das R Quadrat anbringen. Denn wenn wir in R Quadrat an eine Spiegelung denken, okay, ich will nicht für Sie sprechen, ich sage jetzt mal, was in meinem Kopf passiert. Ich sehe eine Spiegelachse. Und dann denke ich mir, okay, die Punkte auf der Spiegelachse bleiben fest. Und die anderen werden halt gespiegelt, was auch immer gespiegelt genau heißt, aber dann hoffe ich, dass ich das irgendwie mit einer Abbildungsvorschrift ausdrücken kann. So, ist das ungefähr das Bild, was auch bei Ihnen im Kopf ist? Gleich gucken wir nochmal, was bei R3 das Bild in unserem Kopf ist. Da habe ich jetzt kein Beispiel vorbereitet, aber das wäre dann der natürliche nächste Schritt. Und wenn Sie wollen, mache ich eine Podcast-Folge dazu. Und natürlich gibt es auch eine Übungsaufgabe, wo das Thema nochmal aufgegriffen wird. Aber tasten wir uns mal ran. R2. Das heißt, das Erzeugnis unseres Vektors V0 ist dann eine Gerade, die durch den Ursprung geht. Und der Senkrechtraum ist auch eine Gerade, die durch den Ursprung geht. Na gut. Dann ja, fangen wir einfach an mit V als R mit dem Standardskalarprodukt F und Sigma haben wir gerade sowieso nicht, also alles ganz anschauen. So, wir spielen jetzt das Spiel, ich gebe eine Abbildung vor und wir gucken, ob das eine Spiegelung ist. Und im Zuge dessen werden wir dann Bilder malen und Dinge veranschaulichen.
bekommen wir, indem wir 1, 0 auf minus 1 zu abbilden und minus 2, 1 bekommen wir, indem wir 1, 1 auf minus 1, 0 plus minus 1, 1 abbilden. Das ist richtig.
1, 1, das ist ja der zweite Basisvektor, geht auf minus 1, 1 und um den jetzt darzustellen mit den beiden Basisvektoren, braucht man diese Koeffizienten. Das haben Sie gerade nicht ganz richtig gesagt, Sie haben sich, glaube ich, einmal versprochen. Man braucht minus 2 bei den ersten und anderen zwei.
Also, Klammer auf, minus 1, 0 plus minus 1, 1.
Oder? Minus 2 mal 1, 0 plus 1, 1. Sonst kommt man ja nicht auf die. Also, man muss ja hier vorne, das muss man ja zweimal passieren, kommt man ja nicht auf.
Also minus 2 ist ja minus 1, 0 plus minus 1, 1.
Nee.
Nee?
Nee, ich schreibe es einmal an, vielleicht reden wir nur aneinander vorbei. Also das Bild ist minus 1, 1. So, und das ist minus 2 mal der erste Basisvektor plus einmal der zweite.
Wenn es die Spiegelung ist, wo könnte die Spiegelachse verlaufen, sodass wir erstmal eine Idee kriegen, was wir ausprobieren können?
Genau, machen Sie eine Handbewegung. Genau. Das könnte jetzt also so eine Arbeitshypothese sein. Wir denken, dass das eine Spiegelung ist, bei der die Spiegelachse die Y-Achse ist, also das Erzeugnis von 0, 1. Das heißt, dass das der Senkrechtraum ist. Und jetzt müssen wir halt einen Vektor finden, zu dem das der Senkrechtraum, wo das zum Erzeugnis der Senkrechtraum ist. Und was für ein Vektor würde sich dann da zum Beispiel anbieten? Vielleicht gibt es mehrere Möglichkeiten. Hat jemand eine Idee? Also Vorsicht, man sieht ja hier überall jetzt so Strecken, die irgendwohin abgebildet werden, aber wenn wir wirklich nach Vektoren suchen, dann ist es immer sinnvoll, von da aus, vom Nullpunkt aus zu gucken. Ja?
Der erste Basisvektor W1 zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau. Den könnte man nehmen. Das wäre jetzt so ganz naiv. Man würde sagen, hier, das sieht aus wie die Spiegelachse. Der Vektor steht senkrecht auf diesem eindimensionalen Teilraum und dann könnte man auch einfach mal ausprobieren, ob diese Abbildung Alpha die Spiegelung zu diesem Vektor, also zu 1, 0 ist. Das heißt also, dass wir jetzt nachvollziehen, wie die Spiegelung zu diesem Vektor aussieht mit unserer Definition von Spiegelung und dann müssen wir nur zeigen, dass diese beiden Abbildungen gleich sind. Und zwei Abbildungen sind gleich, wenn sie den gleichen starken Zielbereich haben und das gleiche tun, bei Homomorphismenbereich, dass sie das gleiche auf einer Basis tun. Wir müssen also nur die Spiegelung definieren und zeigen, dass sie B1 und B2 genauso abbildet wie Alpha. Dann sind wir fertig. Und eine Idee haben wir gekriegt durch das Bild. Hätte man auch anders machen können. Ich schreibe mir auch gerne einfach mal so 10 komische Bilder hin, um eine Idee zu kriegen. Manchmal ist ein Bild schneller. Das können Sie später entscheiden, wie Sie das machen wollen, wenn Sie eine Aufgabe dazu bearbeiten. Aber jetzt haben wir jedenfalls eine Idee, oder? Damit ist klar. Unsere Arbeitshypothese ist, Alpha ist die Spiegelung, und zwar ist es die Spiegelung zum Vektor B1. Das schreibe ich mal als Behauptung. So. Dann gucken wir mal. Farbe brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich schreibe mal eine Abbildungsvorschrift für SD1 hin, damit es gleich ein bisschen handlicher ist. Wir arbeiten jetzt halt bei R, das heißt, dass dieses ganze minus 1k und so viel leichter wird. Die Abbildungsvorschrift für SD1 sagt, für alle V aus V, V aus Quadrat, ist, wir gucken mal, was da oben steht und schreiben es ein. V abgebildet mit SD1 ist B1 plus, ja, was kommt jetzt? Minus 1 Körpers ist einfach minus 1. Nochmal minus 1 macht also minus 2, das können wir hinschreiben, das ist eine reelle Zahl, mal F von B1 mit sich selber. Interessant, das müssen wir dann gleich mal ausrechnen. F ist ja das Standardsalatprodukt, das heißt, das können wir ausrechnen. Da habe ich jetzt eine Formel eingesetzt. Die allgemeine Vorschrift ist, dass hier vorne V steht, Entschuldigung. F von V, B1 mal, jetzt aber, F von B1, B1, minus 1. Und das Ganze hier, also dieser Skalar, wird jetzt der Skalar der Linearkombination für den Vektor, den wir abbilden, also für V. Können wir das gleich noch ein bisschen besser machen? Mal sehen. B1 ist ja ein Vektor, den wir kennen, nämlich 1, 0 plus minus 2 mal, das kennen wir nicht, macht nichts, das kennen wir. Was ist denn der Formwert von B1 mit sich selber? Wer rechnet das mal eben aus? F ist das Standardskalarprodukt, da oben steht der Vektor, was kommt da raus? den Vektor nimmt, für den die Spiegelung definiert ist, dann wird der auf minus dieselbe abgebildet. Das schreibt er so einfach ab. Und das ist, wie wir da oben gesehen haben, das gleiche Bild von B1 und H1. Das ist gut. Jetzt kommt B2. Dafür möchte ich jetzt wirklich mal üben, die Abbildungsvorschrift zu benutzen. Das ist also 1, 0 plus minus 2 mal O. Jetzt bekommt was, was wir ausrechnen müssen. Wir brauchen F von B2, B1. Also Nebenrechnung. F von B2, B1. Wer rechnet das für mich auch? Was kommt da raus? Dann lasst ihr da kommen, B1 und B2.
Ich hätte noch kurz eine Frage.
Ja.
Und zwar, wieso haben wir jetzt bei der Abbildungsvorschrift vorne, vorne bei der Präsentation steht ja im Exponenten SV0 und das V0 kommt ja ganz hinten hin, aber bei uns haben wir sozusagen, wenn wir uns an die Tafel gucken, es genau andersrum gemacht. Also wir haben B1 nach vorne geschrieben, dann Plus und dann hinten V.
Entschuldigung, kann sein, dass ich das von da oben falsch abgeschrieben habe, weil wir da von 0 abgebildet haben. Dankeschön. Sehr guter Hinweis, es ist genau andersrum. Ah, danke. Hier vorne steht V, gut aufgepasst. Hier hinten steht der Vektor. Genau, der Vektor, der zur Spiegelung gehört. Genau. War das da auch schon falsch? Nee, das ist richtig. Da steht vorne das B und hinten steht vorne. Genau, das ist richtig beim Allgemeinen. Beim ersten Anwendungsbeispiel ist es auch richtig, aber dadurch, dass da V0 steht, war ich hier unten verwirrt und das falsch abgeschrieben. Danke. Danke. Dann mache ich das jetzt hier unten auch richtig. V plus, das stimmt. Und hier steht jetzt nicht V, sondern B1. Hier habe ich das nicht benutzt, deswegen ist es egal. Und hier muss ich jetzt einfach mal aufpassen. Hier habe ich jetzt nämlich B2. Plus minus 2 mal, hier war ich gerade am Rechnen. Und als Sie mir den Fehler gesagt haben, habe ich gerade vorher gefragt, was das Standardgeradprodukt von B2 und B1 ist. Also komme ich zu dieser Frage zurück. Jetzt hatten alle Zeit zum Rechnen, jetzt müssen wir es alle sagen können oder Finger zeigen können. Zeigen Sie mir den Finger. Den Finger. Genau, da kommt auch 1 raus. Das ist wieder schön leicht zum Rechnen. Und jetzt haben wir. Minus 2 mal 1 mal B1, weil das die Spiegelung ist, die wir betrachten. Jetzt können wir das ausrechnen. B2 war der Vektor 1, 1 plus minus 2 mal B1. B1 war der Vektor 1, 0. Also steht da 1, 1 plus minus 2, 0. Und da kommt raus minus 1, 1. Was, wenn ich mich sehr täusche? Das Bild ist von B2 geteilt. Also haben wir alles richtig ausgerechnet. Unsere Idee, die wir aus dem Bild bekommen hatten, war okay. Da hatten wir tatsächlich eine Spiegelung, wobei die Spiegelachse das Erzeugnis von 0, 1 ist oder die y-Achse, wenn Sie so wollen. Und man kann jetzt sehen, die ganzen Vektoren abgebildet werden. So. So was Ähnliches gibt es als Übungsaufgabe. Deswegen habe ich mir unter anderem jetzt Zeit genommen, das mit Ihnen einmal so zu besprechen. Und die einzige Frage, die ich jetzt noch habe, bevor wir zu Kapitel 12 kommen, ist die, was wir denn jetzt erwarten würden, wie das funktioniert, wenn wir in R auf 3 sind. Was bleibt gleich, was ändert sich? Anschaulich, wenn Sie jetzt eine Zeichnung anfertigen zum Beispiel oder Bilder ausrechnen und überlegen, was passiert, was erwarten Sie, was gleich ist und was erwarten Sie, was anders ist in R auf 3?
Da ist die Spiegelunterwandlungsfaltigkeit, also die Spiegelebene, keine Achse mehr, sondern eine Ebene. Dann wird an der Ebene gespiegelt.
Drücken Sie das mal mit Wörtern aus, die wir alle kennen, also zum Beispiel mit Dimensionen von Teilräumen.
Also die Dimension des Spiegelteilraums?
Ja, oder der festgelassenen Punkte oder so, des Teilraums, der festgelassen wird von der Spiegelung, ja? Ist, welche Dimension hat er?
Ist n-1, also. Maximal in 1.
In dem Fall also dann 2. Wenn wir in R auf 3 unterwegs sind, ist die Dimension 2. Deswegen haben Sie auch vorhin das Wort Ebene verwendet. Mache ich auch. Ich sage dann auch nicht Spiegelachse, sondern Spiegelebene. Genau. Aha. Okay, das heißt, man erwartet, dass man auch wieder so einen Vektor V0 hat. Und man erwartet aber jetzt, dass der Teilraum der Vektoren, die von der Abbildung gar nicht bewegt werden, Dimension 2 hat. Das können wir auch mit allen Räumen ausdrücken. Oder wir könnten doch, haha, als ich mir die Notizen gemacht habe, habe ich nämlich genauso gedacht, wie ich jetzt gerade wieder gedacht habe. Man könnte doch jetzt noch mit dem ganzen anderen Zeug da drauf gucken, also quasi die Eigenwerte-Eigenräume-Brille aufsetzen und sich fragen, was für Eigenwerte hat unsere schöne Spiegelung? Ist die diagonalisierbar? Wie sehen die Normalformen aus? Was ist da los? Das können wir doch jetzt noch machen, oder? Haben Sie Lust?
Man hätte natürlich auch diesen ganzen Basis machen können mit charakteristischen Binomen, bla bla bla, aber
anderes steht. Bla bla bla. Festklasser Teilraum haben wir, Eigenwerte haben wir, übersichtlichere Abbildungsmatrix. Ja, hallo, geht's noch übersichtlicher? Ja, haben wir alles gemacht. Und noch mehr als das, was auf einem Spickzettel steht. Dann erkläre ich Kapitel 11 für beendet und wir gehen zu Kapitel 12. So, und da quatschen wir erstmal ein bisschen. Denn jetzt spezialisieren wir die Situation noch weiter. Wir hatten davor ja Vektorräume mit Sigma-Bilinearform. Der Körper konnte irgendwas sein, der Vektorraum war endlich dimensional, Sigma war irgendein Körperautomorphismus und wir hatten nur diese gängigen Rechenregeln. Am Ende haben wir das dann noch ein bisschen spezialisiert, so in Richtung orthosymmetrisch, symmetrisch, bla bla bla. Und in Kapitel 12 spezialisieren wir das weiter und gucken uns eine besondere Form von Bilinearform an, die in den Anwendungen eine Rolle spielen. Alles, was irgendwie mit Skalarprodukten zu tun hat, spielt in den Anwendungen eine Rolle. Und das ist eben nicht nur das Standard-Skalarprodukt, sondern ein bisschen allgemeiner geht es schon. Und damit beginnen wir jetzt. Die Generalvoraussetzung, ich glaube, das ist die letzte in dieser Vorlesung, Nummer 10, ist jetzt die, dass wir uns beim Körper auf R oder C beschränken. Insbesondere müssen wir jetzt nicht mehr mit komischer Charakteristik uns rumschlagen, sondern wir haben Charakteristik 0 und deswegen passieren auch nicht so seltsame Sachen wie, dass 1 und minus 1 dasselbe sind oder so. Nein, alles ist so, wie wir das kennen. V soll immer noch ein endlich erzeugter Vektorraum sein. Sigma soll immer noch ein Automorphismus des Körpers sein. Und F ist eine Sigma-Bilinearform und wir machen das dann gleich ein bisschen spezieller, indem wir uns nämlich angucken, was Skalarprodukte sind. Und wieder vermute ich, dass einige von Ihnen das vielleicht schon kennen. So oder so ähnlich. Es könnte sein, dass Sie das aus der Schule kennen. Es könnte aber theoretisch auch sein, dass Sie das inzwischen schon in einer anderen Vorlesung gesehen haben, zum Beispiel in der Analysis oder so. Ist das so? Ja? Ein paar. Ein paar Leute. Okay. Na gut. So eine Bilinearform heißt positiv definiert, genau dann, wenn sie eine Rechenregel erfüllt. Nämlich die, dass die Formwerte von Vektoren mit sich selber immer reellwertig sind. Größer gleich 0. Und der einzige Vektor, der auf sich selbst senkrecht steht, ist der Nullvektor. Das ist also so eine Regularitätsbedingung und Skalarprodukte sind auch immer regulär, das kann man an dieser Rechenregel dann schon sehen. Dann, was ist ein Skalarprodukt? Das soll positiv definiert sein, deswegen haben wir das gerade eingeführt, aber wir wollen es noch ein bisschen weiter spezialisieren. Wir wollen nämlich sagen, was wir meinen, je nachdem, ob der Körper R oder C ist. Wenn der Körper R ist, dann soll damit gemeint sein, dass F orthogonal ist, also symmetrisch. Und wenn der Körper C ist, dann wollen wir festlegen, was Sigma ist. Sigma soll dann nämlich komplexe Konjugation sein, nichts anderes. Und die Form soll unitär sein. Und das heißt, dass sie quasi fast symmetrisch ist, in dem Sinne, dass man daran Vektoren vertauscht und in der Form komplex konjugieren muss. Okay, das sind die Rechenregeln, die wir uns jetzt merken müssen für das Skalarprodukt. Das Standard-Skalarprodukt ist natürlich ein Beispiel dafür, ein sehr, sehr spezielles, aber es geht auch ein bisschen allgemeiner. Und wir merken uns also positiv definiert und diese Spezialisierung bei den Körpern. Das Wort positiv definiert kommt in diesem Kapitel noch mehrmals vor, in ähnlichen Kontexten, also für Matrizen und für quadratische Formen und so. Es gibt auch positiv semidefiniert, halten Sie also die Augen offen, das Thema kommt noch ein paar Mal. Haben Sie, bevor wir jetzt gleich noch mehr Kram besprechen, also in Richtung Orthogonalbasis und so. Haben Sie davor noch Fragen zu den Wörtern? Also gerade dann, wenn Sie das schon mal woanders gesehen haben, dann ist für mich natürlich interessant, ob Sie das woanders anders gesehen haben, ob Sachen vielleicht anders hießen oder so, denn ich gebe ja gerne Warnhinweise, Vorsicht, das heißt manchmal auch so. Eher nicht. Oder es ist jedenfalls gerade nicht präsent. Das ist in Ordnung. Dann gucken wir weiter. Wir schauen uns ein Verfahren an, ein Rechenverfahren, mit dem man Orthonormalbasen finden kann. Tatsächlich sind wir nicht ganz so ehrgeizig. Im Wesentlichen geht es um Orthogonalbasen. Aus einer Orthogonalbasis kann man nämlich, wenn die Form nicht zu komisch ist, eine Orthonormalbasis basteln, indem man sich die Vektoren schnappt und am Ende normiert. Das heißt, man multipliziert sie mit einem geeigneten Skalar, sodass dann der Formwert mit sich selber 1 ist. Das geht nicht immer. Wenn die Form seltsam ist, dann können ja auch Basisvektoren auf sich selbst senkrecht stehen. Aber wir haben jetzt hier nur Fälle, bei denen das nicht passiert, sodass wir also jetzt bei dem Verfahren, das wir gleich besprechen, zwei Möglichkeiten haben. Und ich habe das hier deshalb ausgeführt, weil weil ich mich zurückerinnert habe, wie wir das eigentlich damals gemacht haben, als ich lineare Algebra gelernt habe. Und dann habe ich nochmal geguckt, wie haben andere Profs an der Uni, wo ich studiert habe, das gemacht. Und was findet man auch noch so in Büchern? Und es gibt einfach verschiedene Varianten. Das hängt ein bisschen damit zusammen, ob man von Anfang an quasi die algorithmische Perspektive im Hintergrund hat, nach dem Motto, wir lernen das Verfahren direkt so, dass man das leicht implementieren kann. Oder ob man sagt, ja, wir lernen das so, dass man jetzt gut Beispiele mit der Hand rechnen kann. Oder wir wollen den Rechenaufwand da minimieren oder, ne? So, hier sind zwei Varianten. Es gibt, wie gesagt, noch mehr. Man kann anfangen, die Basis zu basteln. Und erstmal achtet man immer nur darauf, dass die Basisvektoren, die man neu findet, senkrecht stehen auf allen vorherigen. Und ganz am Ende nimmt man sich dann die Basisvektoren her und normiert die sozusagen, damit daraus eine Orthonormalbasis wird. So kann man das machen und das ist auch unser Vorgehen, weil wir dann nämlich zwischendurch diese Normierungsschritte nicht haben und nicht die ganzen Skalare damit schleppen. Oder, und ich glaube, so war das damals bei mir, man macht die Normierung immer sofort. Das heißt, man fängt mit einem Basisvektor an, normiert den, dann sucht man den nächsten, der darauf senkrecht steht, normiert den, dann sucht man den nächsten, der darauf senkrecht steht, normiert den und so weiter. Das sind so zwei Spielarten. Was wir machen, ist das erste, worüber ich gesprochen habe, und das gucken wir uns jetzt an. All diese Varianten werden normalerweise mit Gram-Schmidt-Verfahren beschrieben. Oder auch Gram-Schmidt'sches Orthogonalisierungsverfahren oder Gram-Schmidt'sches Orthonormierungsverfahren oder. Okay, denken Sie sich das aus? Da haben wir die Voraussetzungen, die wir halt haben. F soll ein Skalarprodukt sein. Wir fangen an mit irgendeiner Basis von V und wollen jetzt aus dieser Basis eine Orthogonalbasis basteln und am Ende auch noch eine Orthonormalbasis bezüglich F. Das ist der Plan. Und hier steht ein Kochrezept, wie das geht. Zunächst mal wissen wir, dass jeder Vektor, der nicht der Nullvektor ist, nicht auf sich selbst senkrecht steht. Und es ist sogar noch besser. Der Wert, der da rauskommt, ist immer eine strikt positive reelle Zahl. Insbesondere ist es etwas, woraus wir die Wurzel ziehen können, das ist später wichtig. Und es ist etwas, was ein multiplikatives Inverses im Körper hat, egal ob das R oder C ist, was wir zugrunde legen. Und das heißt, tatsächlich sind diese Werte ja immer in R, das heißt, da gucken wir nur im Körper R. Das alles wird später wichtig, wenn wir anfangen zu rechnen. Und jetzt legen wir los, indem wir den ersten Basisvektor einfach behalten. Das ist jetzt schon ein Schritt, der vielleicht später mal wichtig sein könnte. Die Basis ist ja, wenn wir da anfangen, nicht geordnet. Die Vektoren sind alle gleich wichtig. Aber es könnte ja sein, dass Ihnen eine freundliche Frau eine Übungsaufgabe stellt, in der es heißt, bitte suchen Sie eine Orthogonalbasis, die folgenden Vektor enthält. Und dann könnten Sie also jetzt anfangen mit einer Basis, die überhaupt diesen Vektor enthält. Und dann ist das halt der erste, das ist der, den Sie behalten und den Sie nicht verändern. Zum Beispiel, so als praktischer Tipp für dann, wenn Sie es brauchen. So, hier habe ich also jetzt entschieden, B1 ist der, den ich am Anfang hernehme und den ich nicht verändere. Der wird jetzt neu benannt, der heißt C1, weil die neuen Basisvektoren halt C heißen sollen, damit man die unterscheiden kann. Normieren machen wir später. Und vielleicht sind wir jetzt schon fertig, vielleicht ist der Vektorraum eindimensional. Okay, vielleicht nicht. Dann basteln wir weiter, wir suchen also jetzt den zweiten neuen Basisvektor und die einzige Bedingung, die wir haben, ist, er soll senkrecht stehen auf dem ersten. So, hier ist, wie man es machen kann. Man bastelt den nächsten Vektor C2, indem man das B2 nimmt, was man hat, zweiten Basisvektor, und dann bildet man eine Linearkombination mit dem ersten Basisvektor, den man schon hat, und dafür benutzt man den Formwert und das Inverse des Formwerts des ersten Basisvektors mit sich selber. Irgendwo da hatte ich zwischendurch einen Tippfehler gefunden und habe den inzwischen aber schon korrigiert. Oh ja, Warnhinweis für Kapitel 12. Manches habe ich neu gemacht und umgeschrieben und umgestellt und da sind bestimmt noch Tippfehler drin, deswegen werde ich das bestimmt mehrfach aktualisieren. Insbesondere gibt es da so Beispiele mit ganz vielen Rechnungen und wenn ich die mache, dann gibt es immer mindestens zwei Fehlerquellen. Das ist so wie bei Ihnen in der Klausur. Der eine Fehler kann passieren auf dem Schmierzettel beim Rechnen, der nächste Fehler kann beim Übertragen passieren. Genauso ist es bei mir auch. Das heißt, seien Sie nachsichtig mit mir, wenn ich da noch Fehler korrigiere. Wenn ich den Vektor C2 so definiere, wie das da steht, dann kann man nachrechnen, das habe ich da getan, dass der wirklich auf dem ersten Basisvektor senkrecht steht. So, die Rechnung ist jetzt einmal ausgeführt. Das Ganze funktioniert deshalb, weil man die Koeffizienten eben genau so wählt, dass es hinkommt. Vorne, wenn man die Form anwendet und wenn man dann die Rechenregeln für Bilinearform benutzt, dann hat man da eben einmal den Formwert von dem ursprünglichen Vektor B1, was dasselbe ist wie C1, mit dem zweiten ursprünglichen Basisvektor B2. und dann eben plus noch so ein Formwert. Und wenn man alles ausschreibt und ausrechnet, da steht noch ein A12a. Das war mal ein Matrix-Eintrag in der Gramm'schen Matrix. Den habe ich noch nicht umbenannt. Sehen Sie? Schon wieder ein Fehler. Den markiere ich mir mal. Dieses A12, was da noch steht, das ist der Formwert von B1 mit B2. Das habe ich so genannt, weil ich ursprünglich mal alles mit den Einträgen der Gramm'schen Matrix formulieren wollte. Und dann habe ich später gemerkt, dass das eine blöde Idee ist. Das ist also F von B1 mit B2. Da drüben ist Platz. Deswegen steht das da so. Dann hat man dieses μ. Dann hat man Lambda 1 mal B1 da stehen und Sie sehen dann, wenn man später den Formwert ausrechnet, hat man da F von B1 mit sich selber und das kürzt sich weg mit diesem Lambda 1. Genauso ist das definiert. Und am Ende hat man dann eben F von B1 mit B2 da zweimal stehen mit verschiedenen Vorzeichen, das kürzt sich genau weg und das kommt nur noch raus. Das kommt dann einfach so hin. Ja.
Aus welchem Grund muss man jetzt Sigma an der Stelle nicht anwenden beim Ausziehen?
Weil irgendwo steht, ich glaube, vorher in der Bemerkung habe ich gesagt, dass ich da gar kein Sigma habe. Sigma soll die identische Abbildung auf K sein. Es gibt aber Varianten davon, wo man wirklich auch noch mit dem allgemeinen Sigma das macht und dann die Koeffizienten entsprechend angleicht. Das geht auch. Ja, machen wir jetzt nicht. Das wird sonst noch unübersichtlicher. Wir sehen ja gleich, was noch kommt. Aber es gibt natürlich Varianten, wo man so einen Automorphismus mit reinschleppt und dann bei den Koeffizienten immer darauf achtet, je nachdem, wo die stehen, muss man halt gucken, passiert was in der zweiten Komponente, brauche ich das Sigma oder brauche ich das nicht? Das ist das, worauf man achten muss. Danke für die Rückfrage. Ja.
Ich finde es nochmal wiederholen, was das heißt, wenn F unitär ist. Heißt das, war das Demi?
Unitär war, dass, also die wesentliche Eigenschaft ist, dass es so ähnlich ist wie symmetrisch, aber wenn man die Einträge tauscht, muss man komplex konjugieren.
Ach so. Also sozusagen, das wie linear.
Despilinear haben wir von Anfang an. Das bezieht sich darauf, dass BLF2 in der ersten Komponente ohne Einschränkung gilt und in der zweiten Komponente man den Automorphismus anwenden muss. Das war was anderes. Das war, dass beim Rausziehen der Skalare der Körperautomorphismus benutzt werden muss. Das hat nichts mit dem Vertauschen zu tun. Also Vorsicht, das sind zwei verschiedene Baustellen. Okay?
Okay.
So, nachdem wir jetzt den zweiten Basisvektor gefunden haben, C2, ja? Man muss, wenn man diese neue Linearkombination bastelt, dann muss man einfach, das ist was, das kann man so ausprobieren. Man benutzt die Formwerte der Vektoren untereinander, um quasi zu korrigieren, dass da etwas von vornherein vielleicht nicht senkrecht aufeinander steht. Das ist wirklich nur ein, also entweder man kennt das, oder wenn man sich das selber überlegen würde, dann würde man sagen, okay, ich habe jetzt meinen ersten Basisvektor, jetzt kommt der zweite, jetzt rechne ich den Formwert aus und ich gucke, wie weit weg der davon ist, 0 zu sein. Und dann benutze ich das, um zu korrigieren und bastle eine Linearkombination, bei der sich alles wegkürzt und dann eben doch 0 rauskommt. Und diese neue Linearkombination wird dann der neue Basisvektor. Und dass man da wirklich wieder den gleichen Teilraum erzeugt wie vorher, also dass dass C1 und C2 den gleichen Teilraum erzeugen wie B1 und B2, kann man mit dem Austauschlemma sehen. Insofern, danke für die Frage. Das ist was, was man so hinfummelt. Man fummelt die Koeffizienten so hin, dass es passt. Und gleich, wenn wir weiter gucken, wie man die nächsten Vektoren bastelt, dann sieht man da auch so eine Art Regelmäßigkeit, wie die neuen Koeffizienten zustande kommen. Hier sieht es noch ein bisschen zufällig aus, aber in Wirklichkeit steckt dahinter ein System. Das wird gleich, glaube ich, klarer. Ich gucke sonst nochmal in Ihre Richtung, ob es dann wirklich klarer wird. Danke. So, falls es weitergeht, falls die Dimension größer ist als 2, dann kommt jetzt hier die Idee, wie man weitermacht. Und bei C3 kann man das noch ganz gut sehen, wie sich das fortsetzt. Danach habe ich schon die allgemeine Bezeichnung oder die allgemeine Linearkombination da stehen, wie man das macht. Also für den dritten Vektor C3 braucht man wieder B3, den ursprünglichen dritten Basisvektor. Und jetzt korrigiere ich quasi, ich ziehe also was ab oder mache eine Linearkombination, die den Vektor verändert, so dass dann beim Ausrechnen was rauskommt, was senkrecht steht. Und diese Korrekturterme, die ergeben sich immer einerseits aus den Formwerten der Vektoren mit sich selber und andererseits aus den Formwerten, die miteinander haben. Deswegen kommen da diese Mühs rein. Okay? Und dann sieht man einfach durch Nachrechnen, dass das klappt. Das kommt einfach so hin, weil man immer den ursprünglichen Basisvektor hat. Dann hat man einen Term, wo sich das mit dem Formwert wegkürzt, so wie wir das gerade gesehen haben bei C2. Und dann hat man am Ende noch mehr Terme, die aber keine Rolle spielen, weil da Vektoren vorkommen, die schon sowieso senkrecht stehen auf allem, was wir vorher konstruiert haben. Man kann das ganz gut sehen, wenn man jetzt hier in diese Summenschreibweise guckt. Wenn ich also jetzt alles ausgerechnet habe bis zum Schluss und jetzt fehlt mir noch der letzte neue Basisvektor, cn, dann bastle ich den, indem ich bn nehme und alle vorher schon gebastelten neuen Basisvektoren benutze mit solchen Korrekturtermen davor. Und die Korrekturterme, die sind gerade so, dass einmal sich das wegkürzt vorne mit den Formwerten, die wir da haben, und alle anderen werden 0, weil die alten, weil die vorherigen Basisvektoren, diese Cs, die ich schon gebastelt habe, ja alle senkrecht stehen auf denen, die ich vorher gebastelt habe. Ergibt es Sinn? So halbwegs? Also so kann man sehen, dass diese Konstruktion funktioniert. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann ja mal an einem Beispiel illustrieren, wie das geht. Wollen wir mal C1 und C3 angucken und uns klar machen, warum die senkrecht aufeinander stehen. Und dann ergibt es vielleicht, also ich finde immer, wenn man die Formel da so stehen hat und in Gedanken die anderen Cs einsetzt, dann sieht man es irgendwie. Aber vielleicht sieht man das nur, wenn man schon zu lange drauf geschaut hat. Also gucken wir uns mal F an C1, C3 an. So, dann haben wir doch F von C1 mit dieser Linearkombination, ich schreibe die mal ab, B3 plus minus mu 1, 3 mal lambda 1 mal C1 plus minus mu 2, 3 mal lambda 2 mal C2. Und jetzt ziehen wir das auseinander und dann wird es gleich klar. Vorne haben wir F von C1 mit B3. Dann haben wir F von C1 mit diesem Kram hier. Minus mu 1, 2, lambda 1, C1. Plus F von C1 mit diesem Zeug da hinten. Und jetzt ist der Witz, dass die Koeffizienten hier so gewählt werden, dass die sich genau gegenseitig wegkürzen. Und das ist 0, weil jetzt hier 2 ja so gebastelt hat, weil hier ein Senkrecht steht. Und deswegen fand ich so. Besser? Ein bisschen wahrscheinlich. Und so ist es mit den anderen halt auch. So, immer dann, wenn man so neu gebasteltes C nimmt und den Formwert mit den vorherigen ausrechnet, dann gibt es da eine Stelle, an der Koeffizient so ist, dass sich das genau wegkürzt mit dem, was vorne von dem ursprünglichen Basisvektor kommt. Und alles andere wird sowieso 0, weil die Cs auf den vorherigen schon senkrecht stehen. Deswegen klappt das. Wir gucken uns das jetzt mal konkret an, an einem konkreten Beispiel. Und rechnen das einmal. Die Zahlen sind noch einigermaßen handhabbar. Mal gucken, wie viele Fehler ich gleich noch finde. Einen habe ich schon korrigiert zwischendurch. Und natürlich gibt es dazu auch nochmal Aufgaben. Und ich gebe mir Mühe, dass bei den Aufgaben dann die eigentlichen Rechnungen nicht zu schlimm sind, weil es ja darum geht, das Prinzip zu verstehen. Also was ich mir eigentlich wünsche, ist, dass Sie irgendwann so einen Blick für diese Koeffizienten kriegen und dann sehen, ach so, das kürzt sich weg, das steht senkrecht, bla bla bla. Dass es am Anfang noch nicht so ist, ist total okay. Ich musste da auch eine ganze Weile rumrechnen, bis ich gesehen habe, dass es funktioniert. Hat Ihnen das jetzt schon so ein bisschen geholfen? Ich gucke nochmal in Ihre Richtung. Hat Ihnen das ein bisschen geholfen, dass wir das jetzt nochmal so aufgedröselt haben? Braucht jemand da jetzt noch was? Noch was anderes an der Stelle?
Müsste jetzt aus F von C1, C3 jetzt insgesamt 0 rauskommen?
Ja, genau. Wir wollen ja, also das habe ich ja auch gerade gesagt. Hier diese Mühs und die Lambdas und so, das ist alles genauso gewählt, dass dann hier das Negative von dem rauskommt. Und das ist 0, deswegen hat man insgesamt 0. Und genauso, wenn man C2 und C3 kombiniert. Wenn man C2 und C3 kombiniert, dann ist halt alles ein bisschen komplizierter, weil da mehr Terme sind. Aber auch da kommt es wieder hin, dass sich Sachen wegkürzen oder sowieso 0 sind. Ja, also da soll immer, wenn die verschieden sind, 0 rauskommen. Und welchen Wert die mit sich selber haben, ist uns für den Moment egal, weil wir die später nochmal nehmen. Ja, genau. Vielen Dank für die Frage. Ich habe irgendwo noch was gesehen. Hat jemand die gleiche Frage noch hier?
Ja.
C1, B3. Dann kommt Lambda 1, C1. Darf ich das weglassen, weil das 0 wird?
Da müssen wir nichts mehr machen. Oder C1 und C2 stehen senkrecht aufeinander. Darf ich das weglassen?
Und ich kann aber ja die Koeffizienten in der Linearkombination angucken und kann dann das kleine Austauschlemma benutzen. Das heißt, in jedem Schritt ersetze ich einen Vektor und erzeuge aber das Gleiche. Deswegen ist das, was wir konstruiert haben, wieder eine K-Basis von V, wenn wir ganz am Ende angekommen sind. Und wir haben gerade gesehen an diesem Beispiel, und ich habe sehr viel drumherum gesprochen, dass die neu konstruierten Vektoren jeweils orthogonal zu den ganzen vorherigen sind. Deswegen funktioniert das Verfahren, um eine Orthogonalbasis zu kriegen. Das haben wir jetzt. Und jetzt schauen wir, was man dann am Ende noch tun muss für die Normierung. Und dann kann man das, wenn man will, anordnen. Die Idee bei der Anordnung ist, dass ich schon im Hinterkopf habe, dass ich dann eine Gramsche Matrix basteln möchte. Und ja, da nimmt man dann einfach die Formwerte. Wenn die schon 1 sind, ist alles super. Ansonsten muss man halt die Vektoren normieren. Da muss man sozusagen den Formwert nehmen, das Inverse davon, die Wurzel ziehen. Die Wurzel ziehen geht hier ja, wir sind jetzt im Körper der reellen Zahlen. Da wissen wir, dass wir, also wissen wir aus der Analysis oder so, dass wir dafür nicht negative Zahlen die Wurzel ziehen können. Und auf die Art und Weise kriegen wir dann die Koeffizienten zu normieren. Weil in meiner vorherigen Notation die Lambdas und die Mühs gleich viele Indizes hatten, aber dann habe ich das später geändert und es hieß nur noch Lambda i. Dankeschön. Oben stehen die auch nur mit einem Index. Okay, dann korrigiere ich das mal hier bei mir im Dings. Das ist nur ein Lambda i und kein Lambda Doppel i. Stimmt, genau. Ich hatte mir vorher überlegt, alles Lambda zu nennen und dann, naja, aber es war blöd. Dann habe ich gesagt, ich nehme Mühs und ich nehme Lambdas, damit man unterscheiden kann, was von den Formwerten von Vektoren mit sich selber kommt und was von den anderen Leuten herkommt. Sie sehen, ich habe das oft umgeschrieben. Vielen Dank. Danke für die Fehlersuche. Das ist gut. Das wird dann also demnächst wieder aktualisiert. Mal gucken, wie viele Fehler wir im Beispiel finden. Okay, wir nehmen das Standard-Skalarprodukt. Das hat den Vorteil, dass wir super leicht rechnen können. Wir wissen ja genau, was da passiert und wir üben jetzt auch nochmal, damit zu rechnen. Und um es interessant zu machen, fange ich natürlich nicht mit der Standardbasis an, denn dann hätten wir ja schon eine Orthonormalbasis, sondern ich fange mit einer Basis an, die ein bisschen anders aussieht und ziehe es jetzt ausgehend davon, eine Orthogonalbasis zu basteln mit dem Verfahren von gerade. Die Idee ist also jetzt nicht einfach, finden Sie irgendeine Orthogonalbasis, das wäre einfach, sondern finden Sie eine mit diesem Verfahren. Insbesondere wollen wir den ersten Basisvektor gerne behalten, das B1. So, das ist jetzt hier also der Plan. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir brauchen immer mal wieder Formwerte, also fange ich mit der Gramschen Matrix an und ich habe also ausgerechnet, welche Formwerte die Basisvektoren untereinander haben. Da das das Standardskalarprodukt ist, habe ich das einfach so hingeschrieben. Aber wenn jemand jetzt möchte, dass wir ein oder zwei von diesen Formwerten nochmal ausrechnen zum Wiederholen, dann können wir das gerne machen. Braucht das jemand? Wer möchte da nochmal Formwerte ausrechnen? Vielleicht, vielleicht nicht. Ich sehe so verschämtes Grinsen, aber keine wirklich gehobene Hand. Dann, jetzt sehe ich doch. Also ich kann ja viel in ihren Gesichtern lesen, aber nicht alles. Und ich kann immer noch keine Gedanken lesen. Dann rechnen wir doch mal. Das Ding ist noch auf der Tafel. Dann rechnen wir doch mal aus. F von B2 sind Sie selber. Und wir rechnen aus F von B1 und B3. Dann haben Sie zwei Bilder. Das reicht, oder? Zwei Bilder reichen zum Üben. Zwei Bilder reichen zum Üben. Ja, ich weiß, den anderen hätte gar kein Bild gereicht. Gut. F von B2 wird sich selber. B2 ist der Vektor 1, 0, 1 und wir haben das Standard-Skalarprodukt. Also kann jetzt jemand von Ihnen mir sagen, was rauskommt und mir auch erklären, wie es geht. Ja.
Da kommt 2 raus.
So von halt das Gebastel von gerade. Wir fangen also mit dem ersten Basisvektor an, den wollen wir gerne behalten, der heißt C1. Dann basteln wir den zweiten, C2, und dafür brauchen wir Einträge. Wir brauchen nämlich einmal den Formwert von B1 mit sich selber, der ist 2, und wir brauchen dieses μ. μ1,2 ist jetzt der Formwert von C1 mit B2, was dasselbe ist wie der Formwert von B1 mit B2, der steht in der Matrix, das ist 1. Also haben wir jetzt sozusagen unser Lambda und unser μ, und dann können wir C2 hinschreiben. Ja.
Der erste Zeile, der zweite Spalte, ist das F von B1, B2 oder B2, B1?
Der erste Eintrag ist immer der Zeileneintrag und der zweite der Spalteneintrag. Das heißt, wenn ich in der ersten Zeile und in der zweiten Spalte bin, dann habe ich F von B1, B2. Ja. Gerne. Gut. F von C1 mit sich selber hat den Wert 2. Diese Lambdas sind immer das Inverse davon bezüglich der Multiplikation, deswegen steht da 1/2. Und μ1,2 ist einfach der Formwert, der da steht. Also 1, das steht in der Matrix. Und jetzt kann ich C2 basteln. C2 ist nämlich jetzt mit der Vorschrift, die wir uns vorhin überlegt haben, B2 plus minus μ1,2 mal Lambda 1 mal B1. B1 deshalb, weil B1 dasselbe ist wie C1. In der Vorschrift stand da ja C1, aber da habe ich jetzt schon B1 eingetragen, weil es dasselbe ist. Und dann kann man es ausrechnen und am Ende kommt raus 1 minus 1/2, 1/2. So, das ist der neue Basisvektor. Ob der mit sich selber Formwert 1 hat, ist uns egal. Wir sehen gerade, hat er nicht. Und da könnte man jetzt auch nochmal zu Fuß nachrechnen, dass der wirklich senkrecht auf C1 steht. Das ist also jetzt einmal konkret ausgerechnet unser zweiter Basisvektor. Dann kommt der dritte. Dafür brauchen wir auch wieder diese Korrekturterme. Wir brauchen also den Wert von C2 mit sich selber unter F. Der ist auch, genau, PA. Den sollten wir vielleicht wirklich einmal ausrechnen und das einmal üben. Oder? F von C2, C2. Sie sollen mir nicht alles glauben. Was war nochmal C2? Da steht 1 minus 1/2, 1/2. Und F ist das Standardverlagerung. Das heißt, ich habe 1 mal 1 plus minus 1/2 mit sich selber multipliziert, also zum Quadrat, plus 1/2 zum Quadrat. Das ist also 1 plus 1/4 plus 1/4. Also 1 plus 1/2, das macht 3/2. Und so komme ich drauf, dass das Inverse davon 2/3 ist. So komme ich auf das Lambda 2. Ich schalte mal um an die Tafel, damit man das sieht. So, okay? So komme ich auf Lambda 2. Dann gibt es noch diesen Wert μ1,3. Den kann ich in der Matrix erkennen, weil C1 und B1 dasselbe sind. Und μ2,3 kann ich nicht sehen, das muss ich ausrechnen. Habe ich gemacht. Da kommt 1/2 raus. Und dann kann ich C3 basteln. Denn dann nehme ich einfach die Vorschrift für C3, wie man das macht, und setze alles ein. Die Vorschrift sagt, ich nehme den dritten ursprünglichen Basisvektor B3 und dann habe ich diese Korrekturterme, da habe ich jetzt eingesetzt, minus 1 mal Lambda 1 mal C2, minus 1/2 mal Lambda 2 mal C2. Da habe ich jetzt also die Müs schon platziert und dann habe ich einfach alles ausgerechnet und am Ende kommt halt so ein Vektor raus. 2/3, 2/3, minus 2/3. Ja, dann rechnet man halt nach, dass die Sachen alle wirklich senkrecht stehen. Und das zu machen, ist eine gute Idee. Und dann haben wir aber noch nicht normiert. Wir haben jetzt eine Orthogonalbasis, aber noch keine Orthonormalbasis. Und für die Normierung gucken wir uns dann die Werte an, die diese neuen Basisvektoren C1, C2, C3 jeweils mit sich selber haben. Bei C1 haben wir das schon ausgerechnet. F von C1, C1 ist 2. Das heißt, da brauchen wir für die Normierung die Wurzel aus 1/2. Den Formwert von C2 mit sich selber, den haben wir da vorhin auch ausgerechnet an der Tafel. Das war 3/2, also brauchen wir die Wurzel aus 2/3 zum Normieren. Und dann habe ich noch den Formwert von C3 mit sich selbst ausgerechnet. Will das nochmal jemand genauer sehen? Sollen wir das einmal machen? Formwert von C3 mit sich selber? Okay. Was war das überhaupt nochmal? C3, da steht's. 2/3 minus 2/3. Also habe ich 2/3 zum Quadrat plus 2/3 zum Quadrat plus minus 2/3 zum Quadrat. Okay, und das ist 4/9. Noch nochmal P9, nochmal P9, weil beim Quadrieren dann das Vorzeichen egal ist. Und so komme ich nämlich auf das 2 mal P9, was da steht, glaube ich. Steht das da? Genau, deswegen steht das da. Und das ist die dritte. Deswegen habe ich dann zum Normieren die Wurzel aus dem Inversen davon, also Wurzel aus 3/4. Und so komme ich dann auf diese neuen Vektoren. Und ja, die sind okay. Die sind jetzt nicht super schön, aber die sind okay. Es geht viel schlimmer. So, bei diesem Beispiel wäre es also so, je nachdem, wonach Sie gefragt werden, wenn Sie einfach nur gefragt werden, geben Sie mir irgendeine Orthogonalbasis, dann geht es einfacher. Standardskalarprodukt, geordnete Standardbasis, ist sogar eine Orthonormalbasis. Also dann bitte nicht mit dem Verfahren anfangen. Wenn ich Sie einfach nur nach irgendeiner schönen Basis frage und Sie eine sehen, dann nehmen Sie die. Wenn ich aber sage, bitte basteln Sie was ausgehend davon mit dem Gram-Schmidt-Verfahren, okay, dann sieht das irgendwie so aus. Und wenn es nur eine Orthogonalbasis sein sollte, dann ist man da in der Mitte fertig und ansonsten normiert man halt. Erster Tippfehler gefunden?
Ich glaube, die zwei sind Kommas.
Bei D2 ist ein Komma. Ja, stimmt, das sollten nur 3 Einträge sein und nicht 27. Dann gucken wir mal, was ist denn richtig? Also, C2 steht doch bestimmt noch irgendwo. C2 war doch, wo ist es? 1 minus 1,5, 1,5. Und jetzt multipliziere ich. Ach genau, ich hab da irgendwas reinkopiert und deswegen ist die 0 da gelandet. Ja, danke schön. Okay, wir machen das mal richtig. D2 ist Wurzel 2/3 mal C2. Und C2, was habe ich gesagt, was das ist? Irgendwo steht es da. 1 minus 1,5. Also kommt dann daraus Wurzel 2/3 minus 1,5 Wurzel 2/3. Ich habe das alles dann nicht weiter ausgerechnet, weil ich keine Lust hatte. Es gibt hier mehrere Beispiele, die sehr lang sind und bei denen ich irgendwann keine Lust mehr hatte. Das werden wir dann merken. 1,5 Wurzel 2/3. So sieht der Vektor richtig aus. Wie weit weg ist der von dem? Ich glaube, es ist im Wesentlichen die 0 da vorne, ne? Genau. Ja, vielen Dank. Die ist raus. Gucken. Wo ist die 0? Da ist sie. Genau, die lösche ich noch raus. Bla bla bla, alles ausgerechnet. Okay. Wir haben ein paar Zwischenrechnungen gemacht. Wir haben einmal gesehen, also ich meine, das ist R3 und eine ziemlich einfache Form und trotzdem nervt es schon ein bisschen. Das will man natürlich programmieren und nicht selber rechnen. Gut. Was für Fragen haben Sie noch? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich denke, wir können noch ein kleines Lemma beweisen. Machen quasi so einen kleinen Crossover zur Analysis zum Ende heute. Einverstanden? Bereit für ein kleines Lemma? Ich wisch mal ein zeitliches Lemma. Das ist nämlich die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung, die sogenannte. Ja, da lachen Sie. Das kennen Sie vielleicht schon aus der Analysis, oder? So oder so ähnlich. Für Normfunktionen vielleicht. Oder vielleicht sogar auch formuliert für Skalarprodukte. Die zeigen wir jetzt. Wenn Sie das schon kennen, umso besser. Wir haben ein Skalarprodukt, also positiv definieren und orthonal oder unitär mit komplexer Konjugation. Und dann wollen wir zeigen, dass wenn wir dann irgendwelche zwei Vektoren V und W aus V hernehmen, dass dann immer das Produkt der Formwerte, einmal von V mit W, einmal von V mit W mit Sigma abgebildet, dass das kleiner gleich dem Produkt der Formwerte der Vektoren mit sich selber ist. Und dieses kleiner gleich ergibt Sinn. Wir werden gleich sehen, dass wenn man da diese Werte ausrechnet, dass da reelle Zahlen rauskommen und dass deswegen dieses Vergleichen überhaupt sinnvoll ist. Wenn K irgendein oller Körper wäre, wäre ja gar nicht klar, was kleiner gleich bedeutet. Also schauen wir uns das mal an. So, was ist denn los, wenn einer der Vektoren 0 ist? Der Nullvektor steht ja auf einem Senkrecht, sodass wir dann also da vorne 0 haben. Und auf der rechten Seite ist dann ja auch eine dieser beiden F-Werte mindestens 0. Das heißt, dann steht da 0 kleiner gleich 0, das ist richtig. Und wir haben nichts zu sagen. Achso, und ich kann jetzt im Vektorraum behalte ich natürlich diese allgemeine Bezeichnung bei, weil ich ja nicht weiß, was das für ein Vektorraum ist und wie der Nullvektor da aussieht. Aber immer wenn ich über Körperelemente spreche, dann kann ich jetzt einfach Zahlen benutzen, so wie 0 und 1 und so, weil ich ja weiß, dass es komplexe Zahlen sind. Da sparen wir uns also manchmal diese Indizes. Als V, B, der Nullvektor ist. Thank you. hole ich GBLF. 1 und 2. Und jetzt möchte ich irgendwo einsetzen, was Delta eigentlich ist. Ich habe vergessen, wo. Hier hinten. Da für dieses Delta möchte ich komischerweise einsetzen, was Delta ist. Machen wir es mal. Thank you. ging, sonst wird es zu schnell. Soll ich den Schritt nochmal erklären? Wo brauchen Sie noch was? Wo haben Sie eine Frage? Ja.
An der Stelle, wo Sie in der gleichen das abkürzen haben, quasi mit dieser Zahl der 100 Zeichen.
Ja.
Können Sie den Schritt nochmal erklären, wie Sie quasi von der vorvorletzten auf die vorletzte Zeile gekommen sind?
Okay, hier habe ich einfach nur diesen letzten Kern zusammengefasst und komme da. Ist das noch in Ordnung?
Ja.
Okay. Dann habe ich mir gedacht, naja, hier steht jetzt ja in diesem Gänsefüßchen Delta auf Sigma mal F von V, B und hier steht minus Delta Sigma mal F von V, B. Die kürzen sich also gegenseitig weg. Und dann habe ich nur noch das hier bei den Gänsefüßchen, dann habe ich das abgeschrieben und dann habe ich es auch noch. Noch mehr Fragen? Dann schlage ich vor, dass wir mal luschen, was als nächstes kommt. Denn es bleibt noch kurz analytisch. Oh, genau, Normfunktion. Das gucken wir uns nächste Woche an. Da schauen wir, was eine Normfunktion ist und wir schauen, was Normfunktionen und Skalarprodukte miteinander zu tun haben. Bis dann.